Willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast vom und für den Mittelstand.
Ich bin Lars Linnekogel von TTE Strategy und ich spreche regelmäßig mit Geschäftsführern, Entscheidungsträgern und Unternehmern von Mittelstand-Champions in Deutschland. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um eine neue Gattung von CFOs. Es geht um riesige Herausforderungen und große Chancen, um Balance-Sheets und Motorräder, um einen deutschen Mittelstands-Weltmarktführer im Wandel, um Finanzen und Instagram, um Kameras und Menschen. Und dazu habe ich den CFO von Framos zu Gast. Hallo, Michael Zehender.
Hallo, Lars. Freut mich, heute dabei zu sein. Vielen Dank.
Super, Michael. Dem CFO wird ja nachgesagt, dass er risikoavers ist und nur an Zahlen interessiert. Kannst du das bestätigen?
Nicht so ganz. Vielleicht bin ich da eine Ausnahme, wobei ich glaube, das ist im Wandel. Also ich persönlich bin vielleicht ein bisschen risikoaverser. Du hattest gerade schon angedeutet, ich fahre gern Motorrad. Ich fahre auch gern Schnellmotorrad, würde mal gern auf die Rennstrecke gehen und so richtig krachen lassen. Aber auf der anderen Seite mag ich natürlich auch, sagen wir mal, dieses Risikomanagement, würde ich es mal behaupten. Und Management heißt ja quasi risikoavers, aber auch die Risikofreude in die beide Richtungen. Und was die Zahlenwelt angeht, klar, da komme ich her. Aber nicht nur die Zahlenwelt ist wichtig. Ich muss auch das Geschäft verstehen. Und das ist jetzt bei Framos, bei mir persönlich jetzt natürlich auch daher, dass ich als Foto oder als Hobbyfotograf das Geschäft auch dahingehend vielleicht ein bisschen verstehe, dass ich die Technik und die Optik und was alles dahinter steckt verstehe und verstehen möchte. Und mache da auch viel in dem Bereich. Habe mir jetzt letztes Jahr beispielsweise eine neue Kamera gekauft und versuche mich jetzt sogar auf Instagram. Da bin ich noch in der Tat wahrscheinlich ein bisschen risikoavers und ein bisschen schüchtern. Das sind halt solche erste Gehversuche.
Ja, Michael, das scheint mir ja sehr modern für einen Mittelstands-CFO und jemanden, der aus der Prüfung kommt. Also ich bin gespannt, wie sich das ergeben hat.
Die Vita.
Michael, du bist seit gut 8 Jahren der CFO von Framos und damit verantwortlich für Finanzen, Operations und Legal für den führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologien. Wie kommt man denn in diese Rolle?
Ja gut, also es hat sich natürlich jetzt irgendwo ergeben. Ich habe angefangen bei Framos jetzt speziell als Leiter Finanzen, ganz normal Buchhaltung, Controlling. Und im Mittelstand ist es ja meistens sehr dynamisch und da kommt das eine zum anderen, sagt, okay, da gibt's hier noch die Themen, da gibt's jene Themen, hatte natürlich auch so ein bisschen so eine Affinität zu Legal, auch aus meiner Historie heraus, habe mich da auch noch parallel weitergebildet, in Master gemacht und dann eben natürlich auch Themen wie Legal übernommen und gerade, ich sag mal, ich habe die Supply Chain, das Operations noch mit dabei. Und da geht es ja auch sehr viel um Investitionen, um Working Capital, also eigentlich doch auch irgendwo Finanzthemen. Mhm. Deshalb hat sich das so ergeben und ich glaube, das Setup ist es auch nicht so schlecht.
Ja, du hast im Vorgespräch ja berichtet, dass dir der Einstieg in den Mittelstand sehr schwer gefallen ist. Was waren denn da für dich die großen Herausforderungen?
Also es ist schon eine andere Kultur. Ich glaube jetzt in einem größeren Unternehmen, einem größeren Setup oder zumindest mal in den Positionen, wo ich davor war, gab es natürlich eher, sag mal, konzeptionelle Arbeit. Man ist an die Themen ganz anders rangegangen. Jetzt ist es natürlich sehr teilweise auch sehr operativ, sehr hands-on und sehr pragmatisch. Und oftmals ist es einfach auch eine andere Denke. Dafür auch viel, viel unternehmerischer. Also ich war davor war es, glaube ich, eher so Management, Themen abarbeiten. Jetzt ist es schon mehr Leadership. Und die mittelständische Kultur ist, glaube ich, eine andere, die ich aber sehr schätze.
Ja, und du weißt, wie man Risiko bewertet und damit umgeht. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie du die wirtschaftliche Situation und eure Strategie einordnest.
Unruhige Zeiten.
Also, sind es ruhige oder unruhige Zeiten für dich und Framos, Michael?
Also ich würde sagen, definitiv unruhige Zeiten. Das glaube ich, kann ich eindeutig bejahen. Einerseits sind wir natürlich wie alle anderen auch in einem gewissen geopolitischen Environment verhaftet, was uns alle betrifft. Wir haben, viele sprechen von der Polykrise. Wir haben Ukraine-Krieg vor der Haustür, Zinsen, Inflation, das betrifft uns alle. Da müssen wir auch durch. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich auch für uns, unabhängig der aktuellen Lage, uns nach stark weiterentwickeln möchten. Wir wollen wachsen, wir vorankommen. Und das hat natürlich auch unruhige Zeiten, aber im positiven Sinne. Aber es sind Veränderungen, die einhergehen und mit denen müssen wir alle zurechtkommen, die müssen wir transportieren, die müssen wir erklären. Das ist schon für uns alle in der Gesamtsituation auch unruhig.
Ja, und da kommen wir auch gleich noch dazu. Wie haben sich denn erstmal die verschiedenen Krisen, die du angesprochen hast, auf eure Topline und eure Profitabilität ausgewirkt? Kannst du dazu was sagen?
Ja, das war eigentlich ganz spannend. Zum einen hat's, ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, wir hatten die Covid-Krise, dann kamen die ganzen Lieferkettenproblematiken, dass wir erst 2020, 2021, sag mal, ein sehr verhaltenes Wachstum hatten, weil wir teilweise nicht lieferbar waren. Und dann in 2022 hat sich das Ganze wieder gelöst. Die viele Kunden hatten letztlich Angst. Sie kriegen keine Teile mehr, keine Komponenten, haben die dann nachgeordert und haben sich dann, ich sag mal, auch das Lager voll gemacht. Was auf unserer Seite natürlich zu einem großen Umsatzwachstum geführt hat, was für uns gut war. Und dann kam es natürlich jetzt hier so generell die makroökonomische, auf der makroökonomischen Seite die Krise, dass die Aufträge insgesamt zurückgegangen sind. Und dann ging es bei uns wieder runter und vielleicht sogar überproportional runter, weil generell Auftragsrückgang, Läger waren voll, wir hatten weniger abgesetzt. Und da gab es schon, sagen wir mal, so eine Up and Down, dass es zu managen galt und auch immer noch ist. Wir dafür aber jetzt rauskommen. Aber im Langfristtrend sehen wir schon eine sehr deutliches Wachstumspotenzial.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Und vielleicht ist es wichtig, auch erstmal zu verstehen, was ihr denn genau macht. Ihr bringt ja Maschinen das Sehen bei. Wer sind denn eure Kunden und wie erleben eure Kunden die wirtschaftliche Situation?
Also unsere Kunden sind von ganz klassischen Kameraherstellern, die einen Sensor benötigen, einen Kamera, einen Bildsensor, den dann weiterverbauen, bis hin zu Roboter- und Geräteherstellern, also Roboter in jeglicher denkbaren Richtung, von einem klassischen Industrieroboter, der was sehen möchte, bis hin zu Industriedrohnen oder im medizinischen Bereich eine ganz Vielzahl von Apparaturen und Geräten, die alle ein Auge brauchen. Und da stehen wir dann bei.
Und wenn du jetzt so über die Krisen sprichst und auch langfristig ja gesagt hast, da ist gutes Wachstum sichtbar. Wenn du als CFO über Frühwarnsysteme nachdenkst, wann gehen die bei dir an, die Frühwarnsysteme? Und gibt's überhaupt Frühwarnsysteme für Krisen, wie wir sie heutzutage haben? Ne? Also ich meine, soll man geopolitische und kriegerische Konflikte und den Impact auf Lieferketten voraussehen oder wie gehst du damit um?
Ja, das ist natürlich schwierig. Auf der einen Seite gucken wir generell natürlich auf die Zyklen. Wie entwickeln sich Halbleiter? Wir sind ja auch ein Teil der Halbleiterindustrie. Wie entwickeln sich generell die Zyklen in der Halbleiterindustrie? Aber dann ganz speziell natürlich auch die unserer Kunden. Wir sind in verschiedenen Industrien tätig. Und wir gucken dort, wie entwickelt sich das kurzfristig, mittel- und langfristig, um gewisse Trends abzulesen. Und so hatten wir beispielsweise auch letztes Jahr recht früh gesehen, dass es runtergeht und konnten die entsprechenden Gegenmaßnahmen einsteuern. Was die allgemeinen Krisen angeht, den Ukraine-Krieg, den vorherzusehen, ich glaube, das konnte niemand. Und die anderen Krisen, ist es sehr, sehr schwer. Also da habe ich kein großes Instrumentarium, auf das ich mich 100% verlassen kann. Das ist wahrscheinlich mehr die Summe der einzelnen Faktoren. Ich kann die Zinsentwicklung angucken, ich schaue die Inflationsdaten an und setzt dann irgendwo alles zusammen. Aber auch das hilft natürlich immer nur bedingt. Und daher muss ich natürlich auch immer kurzfristig reagieren, oder wir als Unternehmen, als Team müssen kurzfristig reagieren. Da habe ich leider noch nicht das Optimale gefunden, wo ich die Glaskugel dann habe.
Ja, genau. Aber ich habe ja das Gefühl, du bist als CFO sehr nah dran am Geschäft. Und deswegen würde ich gerne mit dir drüber sprechen, wie aus unruhigen Zeiten wieder ruhigere Zeiten werden können, wenn man das überhaupt will. Ne? Wenn Wachstum auch mit unruhigen Zeiten betitelt ist, dann ist das natürlich auch gut. Aber kommen wir mal dazu.
Die Secret Sauce.
Michael, ihr seid globaler Champion in der Bildverarbeitungstechnologie. Wie drückt sich das aus und warum müssen Maschinen überhaupt sehen können und wie sehen eure Produkte aus?
Wir glauben, wir sind, wenn man so die Entwicklung anschaut, sind wir eigentlich mittlerweile im Zeitalter der kognitiven Systeme anbelangt. Wir sprechen von humanoiden Robotern, wir sprechen von autonomen Fahren, von Service-Robotern, Cobots, also zusammenarbeitende Roboter. Alles wird irgendwie kleiner, es wird performanter, die Systeme werden unabhängiger, werden vielleicht auch ein Stück weit humanoider.
Und da seid ihr überall drin in den Beispielen, die du gerade gesagt hast?
Nein, da sind wir nicht drin. Mhm. Aber nur von der Logik her oder von der strategischen Ausrichtung her. Und wenn man mal anschaut, was ist das Wesentliche auch beim Menschen? Das Gehirn verarbeitet eine Vielzahl von Daten und das Wesentliche sind eigentlich die Augen. Die wesentlichen Informationen oder ein Großteil der Informationen kommen über die Augen. Und wenn man das jetzt auf die industrielle Anwendung, dann sind es Kameras, Optiken, also das Visuelle. Und der Trend in diesem kognitiven Zeitalter, der geht ganz stark. Es ist wie eine neue Revolution, können wir schon fast sagen. Und da sind wir mittendrin. Und deshalb glauben wir, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und da gibt es so viele Beispiele vom autonomen Fahren, wo wir allerdings nicht drin sind. Das machen wir nicht. Aber eben die Roboter, Service-Roboter, Pflegeroboter, die brauchen irgendwo alle, um relativ autonom zu sein, brauchen sie ein Auge. Bis hin zu, im Logistiklager, selbstfahrende Roboter, die Sachen von A nach B bringen.
Also so Roboter im Lager oder Service-Roboter, das wären so Produkte, in denen Komponenten von euch verbaut sind. Und die konnten vorher nicht gucken und mit euch können diese Roboter jetzt sehen und sind dann dadurch deutlich smarter. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau. Also man kann sich so vorstellen, also unser Produkt ist letztlich eine Kamera, also ein Kameramodul. Das ist nachher ein elektronisches Bauteil mit einer Optik. Das kann ich irgendwo rein verbauen. Das sieht man vielleicht auch nicht unbedingt. Das sitzt irgendwo im Gerät nachher irgendwo drin und hat eine ganz spezielle Aufgabe. Distanzmessung, Objekterkennung. Und wir machen diese Hardware, dass dieses Kameramodul bei dem Kunden nachher verbaut werden kann. Und der Rest macht dann der Kunde. Aber letztlich, so eben auch dieses Kognitive, dieses Bildsignal geht nachher irgendein Prozessor rein und sagt dann, da ist ein Gegenstand vor dir, halt mal die Maschine an oder fahr links vorbei, Staubsaugerroboter zum Beispiel. Der fährt dann halt um das Hindernis rum. Und dafür brauche ich das Bild. Und wir machen genau dieses Bild, diese Hardware, ein Kameramodul, das ist ein Bildsignal, das dann ja auch wieder elektronisch ist, das er dann ausgibt und damit weiterverarbeitet werden kann.
Ja, kann ich mir vorstellen. Da gibt es ja sehr viele Anwendungen. Wie hoch ist denn euer Marktanteil, euer Umsatz, Gewinn, Profitabilität? Und seid ihr da, wo ihr sein wollt oder wo wärt ihr gerne?
Ja, also es ist schwierig für uns, einen Marktanteil rauszufinden, weil der Markt ist sehr, sehr heterogen, sehr zersplittert. Da tun wir uns selber schwer. Was wir verstehen ist, es ist ein Milliardenmarkt. Von daher ist unser Anteil wahrscheinlich sowieso relativ klein. Wir sind immer noch unter die 100 Millionen Euro in Umsatz, wollen uns dieses Jahr die 70 überschreiten. Das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Aber da sind wir noch nicht. Ja, also wir sind noch bei weitem nicht dort, wo wir sein könnten. Also von einer Marktdominanz zu sprechen, wäre bei einem Milliardenmarkt wahrscheinlich auch aus unserer Sicht ein bisschen herausfordernd. Das wird nicht funktionieren, aber einen signifikanten Anteil daran zu haben, da wollen wir uns schon nochmal deutlich nach vorne bewegen, auch was die Profitabilität anbelangt. Also wir sind jetzt im unteren zweistelligen Margenbereich und da muss es noch schon nochmal deutlicher nach vorne gehen, um hier auch, sag mal, die nötige Schlagkraft zu haben, die Profitabilität, um auch dieses Wachstum und diese Herausforderung überhaupt stemmen zu können.
Ja, das ist spannend und auch ambitioniert. Und wenn man mal so auf die Wettbewerber schaut, vielleicht aus China oder auch aus dem Inland, was können die denn genauso gut wie ihr und was könnt ihr, was die nicht können?
Wenn man speziell auf die chinesischen Wettbewerber schaut, die können natürlich sehr günstig eine große Anzahl, eine Masse produzieren und die auch bereitstellen. Was wir gelernt haben, unsere Kunden brauchen nicht nur das Gerät, diese Hardware an sich. Es ist dann auch oftmals die Kombination, weil in dem Segment sind wir, also mal, es gibt die Leiterplatte, es gibt den Sensor, es gibt die Optik. Das Spiel der richtigen Komponenten ist das eine, aber dann auch hinten raus das richtige Bild zu bekommen. Also man muss sich vorstellen, das Bild, was erstmal aus dem Sensor rauskommt, das ist nicht schön. Das ist schwierig anzugucken und damit passiert noch einiges.
Ja, also nicht wie bei Instagram direkt.
Genau. Also man muss es quasi noch erstmal durch Photoshop oder Adobe Lightroom raus durchlaufen lassen und einiges anpassen, bis es mal schön wird, bis der Kunde das nachher in seiner Anwendung verarbeiten kann. Und wir bieten halt den kompletten Prozess an, inklusive auch dem Projektmanagement, dass wir also durch die ganze Wertschöpfung, durch die Lieferkette dem Kunden auch das anbietet, dass nachher das rauskommt, was kommt, was benötigt wird. Und bei vielen chinesischen Wettbewerbern haben wir oft die Erfahrung oder das Feedback bekommen, da kriegt man halt nur einen Teil, aber da muss noch so viel getan werden. Und da ist dann natürlich aus Risikogesichtspunkten, weil der Kunde sagt, okay, ich will mich auf meine Anwendung konzentrieren, der Staubsauger, Roboter oder welche auch Anwendung auch immer. Und das richtige Bild ist ein Teil davon und das möchte ich mir gern zukaufen. Und da sehen wir eigentlich unseren Vorteil.
Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur die einzelne Komponente, sondern mehr die integrierte Lösung, ne, genau. wo euer Vorteil gegenüber dem Wettbewerb
ganz
ist.
Genau.
Ihr stattet ja auch nicht nur klassische Maschinen aus, sondern auch schon Drohnen mit Kamerasystemen und kommt da gerade auch vielleicht eine Nachfragewelle für Drohnen und entsprechende Systeme aus dem Bereich der Rüstungsindustrie auf euch zu?
Also bei uns nicht. Wir sind aus Compliance-Gründen nicht im militärischen Bereich aktiv. Das ist in unserer Industrie oder speziell ist auch mit unseren Lieferanten ein Setup, den wir nicht ändern können aktuell. Theoretisch natürlich sind jetzt Drohnen ein Riesenthema. Aber wir sind rein in den Industriedrohnen drin, die natürlich auch schon ein sehr großes Wachstumsfeld an sich darstellen. Aber Militär sind wir nicht.
Ja, und gibt es da Beispiele in der Industrie, wo ihr dabei seid?
Also das sind von Wartungsdrohnen. Ich sag mal, ich habe einen Sendemast, der irgendwas auf der Spitze oben nicht funktioniert. Und bis da ein Servicetechniker hochklettert, und auch gewisse Risiken eingehen, kann ich natürlich dann eine Drohne hochschicken mit einer guten Kamera, mit einer hochauflösenden Kamera, kann der natürlich dann schon mal so eine Vorinspektion vornehmen in solchen Anwendungen, aber auch im landwirtschaftlichen Bereich, dass man als Erntehelfer, da gibt's ganz viele Anwendungen, was man da machen kann, 3D-Scans von Gebäuden und so weiter, da gibt's ganz, ganz, ganz viel.
Sehr spannend. Michael, du hast gesagt, so ein bisschen unruhige Zeiten, das Wort Krise, ja, vielleicht kann man es nehmen, vielleicht ist es auch zu hart. Also ihr hattet eine starke Nachfrage, dann kam der Dip und jetzt seid ihr sehr ambitioniert nach vorne raus. Wie kommt ihr denn sozusagen aus der Krise hinaus? Du hast im Vorgespräch von eurer Kundenpersona Frank erzählt. Ändert sich jetzt eure Strategie mit mehr Kundenfokus? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ist absolut. Das ist ein guter Punkt. Also wir haben unseren Kunden quasi ein Gesicht und einen Namen gegeben, dass es nicht ein anonymer irgendjemand ist, sondern dass ich ich habe wirklich, jeder Mitarbeiter hat ein Bild. Ja. Und wir hatten da auch einen Kunden gefragt, ob wir sein Bild repräsentativ nehmen dürfen. Hat er ja gesagt. Und daher haben wir es wirklich so
ein. Also ihr habt jetzt einen echten Kunden.
Wir haben einen echten Kunden, einen Mitarbeiter eines Kunden, den haben wir gefragt, ob wir ihn dafür verwenden dürfen. Okay. Und das fand er natürlich mega cool. Super. Hat es gemacht. Und mit dem gehen wir jetzt um. Und den wollen wir natürlich verstehen. Aber wie du sagst, Lars, es hat natürlich zur Folge, wir können nicht alles machen, sonst verzetteln wir uns. Und es hat mit sich jetzt oder hat an sich jetzt zur Folge, dass wir uns sehr stark konzentrieren müssen und unsere Marktsegmente definieren müssen, indem wir uns bewegen. Und das passiert gerade. Eine starke Konzentration, um uns ja am Ende des Tages nicht zu verzetteln.
Und bei dieser Kundenpersona, Frank, wenn ich da nachfragen darf, was hat sich jetzt sozusagen jeden Tag geändert, seitdem ihr das Bild da hängen habt?
Die Leute haben, glaube ich, die Kollegen haben einen direkteren Bezug zu den Mitarbeitern, hoffe ich zumindest mal, und verstehen auch dadurch oder können mehr drauf eingehen. Okay, welche Probleme hat der Kunde? Wie kann ich ihm helfen? Und was kann ich ihm letztlich auch anbieten? Wie kann ich seine Probleme lösen? Und um das geht's, dass man eben nochmal nachfragt und dass man auch mal anruft. Also das ist glaube ich, ein wichtiger Punkt, auch einen persönlichen, direkten Kontakt mit dem Kunden. Wenn es auch mal ist, okay, er hat jetzt 1.000 Stück bestellt, wie ist denn die Einteilung, wann braucht denn der Kunde? Hilft dem Kunden, hilft aber auch uns. Also es ist für beider Seiten, aber dass man einfach dieses Miteinander, was braucht er auf der technologischen Seite, was braucht er auf der kommerziellen Seite, wie kommen wir da besser zusammen, und ist dann mit gemeinsam erfolgreicher. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, was den Kollegen hilft, dass es nicht so anonym ist. Eine E-Mail ist schnell geschrieben, aber wenn ich weiß, welche Person steckt dahinter, dann schreibe ich die E-Mail vielleicht doch ein bisschen anders oder greife zum Hörer.
Verstanden. Und jetzt bist du als CFO mittendrin. Wie siehst du denn deine Rolle als CFO in eurer Transformation zu raus aus der Krise, mehr Wachstum? Was sind so die Top 3 Eigenschaften und Wirkungsfelder, in denen du unterwegs bist?
Also das Thema Frank ist natürlich einer der dominanten oder sagen wir mal die Kundensegmentierung, die Marktsegmentierung letztlich. Wie kann ich dort reingehen, wie kann ich unterstützen? Das ist das eine. Dann haben wir natürlich einen sehr starken Fokus auf Operational Excellence. Das ist natürlich so ein Buzzword, klar. Aber ich sag mal, unsere Profitabilität durch Operational Excellence zu heben, das ist so der zweite Punkt. Und dann der dritte Punkt ist unsere Supply Chain. Da wollen wir wirklich richtig, richtig gut sein. Und im ersten Punkt, unser Frank, da kann ich natürlich rein auch zahlengetrieben mit meinem Team die richtigen Analysen zur Verfügung stellen, die richtigen Daten bereitstellen, dass wir sehen, wo sind wir, wie gut sind wir in den bestimmten Bereichen, wo müssen wir tiefer reingehen. Da kann ich Fragen stellen, da kann ich auch challengen, zu gucken von der technologischen Seite, ja, muss ich vielleicht in dem einen oder anderen Segment noch mehr reingehen, noch tiefer reingehen. Und ich sag mir immer, wenn es der Finanzer versteht, dann versteht es eigentlich jeder. Und wenn ich es auch meiner Bank erklären kann, kurz und knackig, dann soll es eigentlich funktionieren. Das ist immer so ein gutes Benchmark für mich. Und wenn ich dann sage, Leute, was machen wir hier, was machen wir dort? Und die Kollegen können es mir nicht schlüssig erklären. Er sagt, okay, sorry, ich muss nochmal nachfragen. Hilf mir nochmal bitte. Und dadurch, also nur als ein Beispiel, kann man sicherlich auch manchmal Fragen stellen, challengen und dann auch begleitet durch die Zahlen schauen, sind wir auf dem richtigen Weg. Marktseitig, kundenseitig, aber auch von der Profitabilität in den richtigen Bereichen. Und da ist es auch das Thema Risk Management, was ich vorher gesagt habe, risikoavers ist das eine, aber manchmal sind wir vielleicht auch etwas, die Organisation zu risikoavers unterwegs. Vielleicht muss ich dann auch wieder etwas Appetit, weiß nicht, ob das richtige Begriff ist, aber dass ich da etwas sage, okay, da müssen wir vielleicht ein bisschen mehr tun.
Ja. Also du als CFO, du pushst dann für mehr Risiko auch.
Also was heißt für mehr Risiko? Aber ich sage, okay, wir müssen in bestimmten Bereichen mehr machen und dann vielleicht auch mal was wagen. Ja, lass uns da mal was Neues ausprobieren. Lass uns mal ein neues Feature ausprobieren. Technisch kann ich das natürlich nicht tief evaluieren, aber ich kann Denkanreize geben. Und sag, wir fehlen in dem Bereich Umsatz, da fehlt mir Profit. So, fehlt da noch was? Also so kritische Fragen stellen.
Ja, finde ich super, wenn ich dich kurz unterbreche. Ich finde, ich habe es gerade so richtig vor Augen, wie du sagst, ich stelle hier mal eine Frage, geh rein, machen wir da eigentlich jetzt genug an der Stelle als CFO und dann pushst du die Teams oder challenge die Teams, dass auch mehr Risiko eingegangen wird, dass was ausprobiert wird, was ihr vorher nicht gemacht habt. Also ich sehe es gerade so richtig vor mir,
Michael. Ja. Nee, das ist, und ich sehe das auch als wichtige Aufgabe für einen CFO. Er kommt natürlich von den Zahlen. Und das Ergebnis sehe ich ja auch in den Zahlen. Aber wenn ich merke, dass es im Segment 1, 2, 3 mir was fehlt, und sage, okay, was tun wir denn, damit wir auf die Ziele kommen? Fehlt mir irgendwas? Fehlt mir ein Markt? Bin ich im falschen Land oder in einem Land zu wenig? Oder fehlt mir ein Feature von der Produktseite her? Und das kann ich schon mal machen. Und da tut's manchmal auch gut, wenn man, sag mal, so als Finanzer den Blick von außen hat und das vielleicht ein bisschen mit Abstand betrachten kann. Da ist man dann etwas unternehmerischer unterwegs. Das ist das eine und dann natürlich, sag mal, Operational Excellence, der zweite Punkt, das zweite Handlungsfeld, da ist es natürlich der Klassiker. Wir gucken uns die Prozesse an, wo können wir besser werden. Also das ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht so Klar. tief reingehen. Digitalisierung, ja. Das ist schon ein Thema, wo, glaube ich, der CFO eben auch aus der Brille der Profitabilität, wo können wir uns hier aufstellen für die Zukunft, dass wir auch im Sinne des demografischen Wandels auch gucken, dass wir Digitalisierung als Chance begreifen und nicht nur als wir machen es halt, weil es alle machen, sondern weil es notwendig ist.
Ja, und vielleicht so ganz kurz, wo steht ihr da auf einer Skala von 1 bis 10? 10, ihr seid da klar die Leader und 1, ihr müsst noch richtig Gas geben?
Also ich würde sagen, wir sind so 6 bis 7, also da müssen wir noch Gas geben. Also Okay. Auch jetzt, sag mal, wir wollen die Profitabilität deutlich erhöhen. Da sind wir noch nicht dort, wo wir sind, auch weil wir jetzt einfach viel investiert haben. Und unser Investment ist schlechtweg in Leute. Ich kann mir jetzt nicht so die großen Maschinenparks, die ich nachher in der G&V nicht sehe, reinhauen, sondern ich muss in Leute investieren. Und das dauert, bis sich das auszahlt. Aber wir glauben daran, dass es tut. Deshalb tun wir es auch. Deshalb müssen wir begleiten mit Business Process Management und die ganzen schönen Themen, die, glaube ich, alle auf der Agenda haben.
Ja, und abschließend, Michael, du hattest noch einen dritten Bereich, glaube ich, neben den beiden.
Genau, der letzte Bereich ist die Supply Chain. Das ist für uns eben auch im Hinblick, wenn man auf die chinesische Wettbewerbssituation nochmal gehen darf. Wir wollen so viel wie möglich hier in Europa abbilden. Auch das Thema Decoupling haben wir natürlich und da in der Elektronikindustrie sehr viel aus China kommt und viel dort produziert wird. Wir aber in Europa produzieren, fragen natürlich uns viele Kunden, vor allem nordamerikanische Kunden, so wie tief seid ihr in China drin, Decoupling, die ganzen Themen. Sagt ja, wir sind in Europa, wir entwickeln und produzieren in Europa. Und das wollen wir natürlich auch als Wettbewerbsvorteil nutzen und unsere Supply Chain, sprich Aufbau eines Procurements oder ein effizientes Procurement zu haben, eine richtig gute Produktion, das auf einem State-of-the-Art zu entwickeln, wo wir auch noch nicht sind. Aber da wollen wir hinkommen, dass die wirklich best in class ist.
Ja, also als Secret Source bei euch sozusagen Produktion in Europa, die richtigen Fragen stellen, ambitionierter Weg nach vorne, Mut zum Risiko und Kundenfokus habe ich jetzt mal so als große Themen mitgenommen. Das finde ich sehr spannend.
Der menschliche Moment.
Michael, du siehst deine CFO-Rolle als strategischer Planer und gleichzeitig operativer Gesprächspartner, der ein Ohr für alle hat. Wie ist das möglich? Oder anders gefragt, kommt da nicht immer eine Seite zu kurz? Entweder die Strategie und langfristige Planung oder die Mitarbeiter heute?
Ja, das ist ein Spagat. Das ist definitiv ein Spagat, auch, ich sage es mal, für mich persönlich, auch geistig zwischen strategisch und operativ ständig hin und her zu hüpfen. Das ist nicht einfach. Im Mittelstand, in unserer Unternehmensgröße, ist es aber absolut notwendig. Also ich kann mich jetzt nicht hier strategisch irgendwo einschließen und sagen, macht mal. Das wird keiner von uns können, von den Kollegen. Wir müssen diesen Spagat leisten. Und das funktioniert auch, aber es kommt immer irgendwas zu kurz. Also ich kann nicht, wenn wir strategisch arbeiten, dann kommen operative Themen zu kurz, die kommen aber plötzlich wieder rein, dann muss man sich drum kümmern, wird man unterbrochen. Das ist so. Das ist auch ein Thema, wo wir noch wachsen müssen, wo wir lernen müssen. Aber aktuell ist es ein Spagat, mit dem wir zurechtkommen wollen und auch müssen, und wir tun es.
Ja, und wie machst du das jeden Tag? Also wenn du merkst, da Mitarbeiter haben Gesprächsbedarf, gleichzeitig musst du strategische Themen voranbringen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie gehst du damit um?
Also es sind so einfache Sachen. Ich habe jetzt beispielsweise mittwochs mein One-on-One, mein Showfix-Tag. Dort spreche ich mit allen meinen Direct Reports. Und da kommen natürlich auch viele operative Themen. Und dann blocke ich mir den Dienstag für strategische Arbeit. Also ich kann mir die Woche einigermaßen planen oder auch den Monat, dass wir bestimmte Fokusthemen an bestimmten Tagen und Terminen gefixt haben, um die Freiräume zu schaffen. Das wissen die Leute. Wenn natürlich irgendwie in Notfall irgendwas was passiert, dann muss man es wieder adjustieren. Aber das funktioniert ganz gut. Also Planung zu 80% funktioniert.
Okay. Michael, in einem Satz, wie kannst du als proaktiver CFO sicherstellen, dass die Belegschaft eine Transformation mitträgt und unterstützt?
Ganz viel Kommunikation und ich sag mal angstfreie Räume schaffen. Das ist wichtig, dass die Leute einen gewissen Freiraum haben, in dem sie was tun können, innovativ sein können und das auch dürfen und ganz viel Kommunikation und erklären.
Und wann kommst du an deine Grenzen im Change Management während der Transformation?
Also es passiert natürlich schon immer wieder, dass es zu viele Themen sind, dass die zu komplex sind und da muss man dann auch einfach im Gespräch mit der Organisation, mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern sagen, okay, jetzt hier müssen wir es mal in Punkt machen, da machen wir nicht weiter. Das müssen wir priorisieren am Ende des Tages. Also es geht nichts über die Priorisierung. Man kann sich nicht um alles kümmern und nicht stetig. Es geht nicht anders wie eine Priorisierung, weil sonst bin ich überlastet und dann bringe ich auch keinen Mehrwert für die Organisation. Und so wird es wahrscheinlich oder so geht es letztlich allen Leuten.
Ja, also ich nehme mal mit, dass du sagst, so zuhören, offenes Ohr haben, angstfreie Räume schaffen und gleichzeitig aber, wenn es drauf ankommt, dann doch zu sagen, das machen wir jetzt und dafür haben wir jetzt keine Zeit oder das ist eben nicht unsere Priorität, damit man wirklich dann auch weiterkommt. Finde ich sehr spannend.
Butter bei die Fische.
Du hast die Rubrik gehört, Butter bei die Fische. Nimm uns mit in deinen Terminkalender, Michael. Wie setzt du um, wovon du gesprochen hast? Bisschen haben wir schon gehört, Dienstag und Mittwoch sind feste, eingeplante Tage bei dir. Aber wie sieht der Rest der Woche denn aus?
Ja, also montags starten wir morgens mit unserem Leadership-Team, wo wir über die Zahlen durchgehen, ganz wichtig. Logischerweise, was
den CFO, ne? Da beginnt die Woche richtig gut, ne?
Ja, das ist dann, da fängt die Woche gut an, genau. Das ist schon mal ein Spaß. Sehr gut. Also das ist das eine, und wir sprechen auch über Learnings. Das ist uns ganz wichtig. Was hat jeder gelernt aus der Vorwoche? Was ist wichtig für uns? Und da sind wir im Austausch. Und dann gehen wir durch die Themen durch unsere Projekte. Also wir gliedern uns grundsätzlich so, dass wir Projekte haben, die im klassischen PMO dann entsprechend durchgearbeitet werden. Und die wichtigen, die sprechen wir immer durch, um eben auch um Prioritäten zu setzen.
Wie viele sind das so, die wichtigen, die ihr da habt, parallel?
Von den Projekten?
Ja.
Also das sind im Schnitt immer so 7 bis 8, dann auf 6, 7 Leute verteilt. Der eine hat mal mehr, andere weniger. Aber jeder hat es dann immer so ein, maximal 2 Projekte, die er aktiv betreut. Und die gehen wir durch, um eben auch priorisieren zu können. So, das ist eigentlich so der Start am Montag. Und da haben wir dann auch vom Leadership-Team unsere One-on-Ones, also quasi zu CEO und zu den Kollegen. Dann sind wir einmal gut abgestimmt, starten wir in die Woche. Und dienstags ist dann der Vormittag geblockt für strategische Themen. Der ist natürlich dann auch immer relativ schnell voll, aber da kommen halt die unterschiedlichen Sachen rein, strategische Projekte, aber auch Wachstumsprojekte, organisches Wachstum, anorganisches Wachstum. Da sind wir dann im Regelaustausch. Und der Nachmittag ist dann meistens für teilweise wieder operative Themen geblockt, unterschiedlicher Art. Mittwoch, wie gesagt, da ist der One-on-One-Tag von morgens bis abends. Da hat man dann abends dann auch den Kanal voll. Und der Donnerstag sind dann am Vormittag wieder strategische Themen im Blocker drin. Und am Nachmittag sind es dann quasi crossfunktionale Themen, abteilungsübergreifende. Also wo dann auch innerhalb von der Finance-Organisation sich das Team regelmäßig zusammentrifft. Oder ich spreche mit Marketing über bestimmte Themen und so weiter. Und den Freitag, den versuche ich mir eigentlich immer frei zu halten, um letztlich auch Sachen abarbeiten zu können und nach Möglichkeit auch mal was lesen zu können. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich insbesondere morgens, den Freitagmorgen nutze, um meine Studie zu lesen oder was auch immer, Inspiration zu finden. Und das klappt leider nicht immer, aber trotzdem ist es wichtig, dass man das beibehält und guckt, was es sonst noch über den Tellerrand so gibt.
Das finde ich spannend. Am Freitag ist der Inspirationstag, damit es dann am Montag gleich wieder mit neuer Inspiration in die Zahlen gehen kann.
Genau, ganz genau.
Michael, es war toll, mit dir über die Rolle des CFOs in der Transformation von Framos zu reden und zu lernen, was es heißt, Champion im Bereich Bildverarbeitungstechnologien zu sein und zu bleiben. Ich wünsche dir und euch ganz viel Erfolg bei eurer ambitionierten Wachstumsreise, dass ihr die Transformation gut hinbekommt. Sehr spannend, offenes Ohr, mutig sein, Risiko eingehen und eine klare Struktur durch die Woche.
Lars, herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht und ich bin gern mit dir im Austausch weiter dabei.
Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Und an die unruhige Zeiten-Zuhörer, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da und abonniert den Podcast, um keine neue Episode zu verpassen. Bitte schreibt uns, was euch gefallen hat und was nicht, an hello@tte-strategy.com. Der Unruhige Zeiten-Podcast ist ein Format der TTE Strategy GmbH, der mehrfach mit dem Hidden Champions Award ausgezeichneten Strategie- und Transformationsberatung. Und wenn ihr Ruhe und Routine in euren unruhigen Alltag bringen wolltet, hört wieder rein bei Unruhige Zeiten.